SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Mit dem nächsten Buch wechseln wir das Genre und wenden uns der Lyrik zu. Der Gedichtband Die Spinne, der im schweizerischen Bern geborenen Autorin Eva Maria Leuenberger, steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im November. Martina Leubli, alle Strophen des Bandes aus dem Droschel Verlag sind mit einem ja gewissermaßen lyrischen Spinnenfaden verbunden zu einem Langgedicht. Vielleicht beschreiben Sie zunächst einmal die poetische Ausgangslage des Werks.
Dieses Gedicht, dieser sehr spezielle Text, der spricht im Du. Also dieses lyrische Du wird Flügchen genannt. Das Wort ist eine Erfindung der Autorin. Flügchen, was soll das bedeuten? Wir erfahren zu Beginn, dass das Flügchen aber flügellos ist, also keine Flügel hat. Aber es erinnert trotzdem an die Verkleinerung Flügelchen, die etwas Liebevolles, fast Märchenhaftes hat, wie die sieben Zwerglein. Gleichzeitig ist das Flügchen ein kleiner Flug, könnte auch ironisch gemeint sein. Auf jeden Fall, dieses Flügchen, dieses Du, ist in einem Zimmer, liegt auf einem Bett und über dem Bett ist eine Spinne.
Mehr muss man fast gar nicht wissen. Das erklärt sehr viel und doch gar nichts. Also, wir haben eine Figur namens Flügchen. Ein lyrisches Du liegt im Bett. Und wie sich das alles dann sprachlich äußert, das hören wir jetzt. Vielleicht noch das als Ergänzung. Irgendwie scheint draußen die Welt unterzugehen. Das sollte man noch im Hinterkopf behalten. Aus der Lyrik von Eva Maria Leuenberger liest nun Sebastian Miro.
Nichts passiert. Teebeutel trocknen in den Tassen. Tannin getönt. Neues Pergament. So ist es. Du verschläfst die Zeit, die eine oder andere Explosion. Und trotzdem trocknen die Bäche. Und trotzdem auch die Haut, wie alle anderen Felder. Die Bäche liegen brach, die Frösche, deren Sprache unter den Steinen klemmt, gerben in der Hitze. Deine Lippen knittern, fallen ab. Die Farbe blättert frisch gestrichen von den Ruinen. Flügchen, das Eis, das schmilzt. Die letzten Möbel in diesem Schloss, drapiert mit weißem Tuch, einer neuen Fahne aus altem Stoff. Taufkleid, Laken, Leichentuch. Die neuen Geister kriechen über sohlengerundete Stufen in den Abgrund hinein. Man gewöhnt sich an alles. Und so ist es dann, Flügchen. Keine Lungen, die nicht alles trüben. Die Bäume, die früher hier wuchsen, lungern bloß als Geister in der Luft. Es ist nicht mehr als ein Nachgeschmack von absorbiertem Licht. Den ersten Pakten, dem alten Blick. Du spürst die Spinne an der Schulter. Die Augen stechen in deine Haut. Flügchen, die Spinne wartet dort. Du weißt, was das heißt. Sie wickelt eine Fliege in neues Tuch, zerreibt die Flügel flirrend und zart. Du schaust sie an, wünschst dir ihre Arme um deinen Hals.
Sebastian Miro las aus dem Gedichtband Die Spinne von Eva Maria Leuenberger, erschienen im Droschel Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Jörg Margenau, das schmilzende Eis, die ausgetrockneten Bäche, das sind jetzt keine neuen Topoi in der deutschsprachigen Literatur. Man denke nur an Marion Poschmann, die schreibt sowohl in ihrer Prosa als auch in ihrer Lyrik über den Klimawandel und ganz ähnliche Phänomene. Bei Leuenberger wird die Situation allerdings mit großer Dringlichkeit formuliert. Ist die Spinne eine Art Apokalypse-Poesie für die letzte Generation?
Ja, vielleicht, aber dann doch ein bisschen harmlos, fand ich. Also in Rezensionen wurde viel darüber geschrieben, über den Horror, den diese Gedichte verströmen würden und also ein Grusel der Spinne an der Decke und das Apokalyptische darin, das habe ich nicht so richtig empfunden. Also entweder habe ich dafür keine Ader oder es ist vielleicht auch gar nicht die Absicht der Autorin gewesen, da jetzt wirklich ein Gruselkabinett zu entfachen. Interessant fand ich gerade beim Hören jetzt des Textes, dass es sich fast wie ein Prosastück anhört. Also wenn man nicht mehr den Zeilenfall hat und wie das auf der Seite jeweils gestaltet ist, oft sind es ja nur einzelne Worte auf einer Seite, so als gelesener Text ist es fast schon thesenhaft und sehr deutlich. Also da liegt jemand im Bett, kann sich nicht bewegen, draußen geht die Welt noch nicht unter, aber sie wird immer heißer und die Bäume fangen an zu brennen. Das Apokalyptische rückt näher und drückt sich aus in der Regungslosigkeit und Wehrlosigkeit dieses Wesens namens Flügchen, das keine Flügel hat, sondern flügellos da auch liegt, also auch sich selbst irgendwie schon nicht mehr entspricht, so ein Entfremdungsakt vielleicht. Das Ganze spielt eher so mit diesen Topoi jetzt von Klima und Apokalypse, ohne da aber dann wirklich was dazu beizutragen. Also man darf sich auch so ein bisschen gruseln vielleicht davor, aber der Text bleibt, finde ich, doch sowohl lyrisch-poetisch als auch politisch sehr verhalten.
Daniela Strigel, wie verhalten ist der Text? Was ja vielleicht auch ganz interessant ist, die vielen literarischen Bezüge zunächst einmal auch anzusprechen, die wir hier haben. Also zum einen denken wir natürlich auch an antike Bezüge. Da ist Ikarus natürlich da, derjenige, der eben abstürzt. Auf der anderen Seite haben wir als Schweizerin natürlich sofort die schwarze Spinne von Jeremias Gotthilf im Kopf. In was für einer literarischen Echoraum, in was für eine Tradition würden Sie das einstellen, Frau Strigel?
Ja, also der Text von Gotthilf, da geht es ja um eine Spinne, die das Übel, die eigentlich das Böse verkörpert, den Teufel. Es gibt ganz deutliche Anspielungen, denn bei Gotthilf ist diese Spinne an der Wange einer Frau und bricht sozusagen hervor. Und hier ist auch von der Backe die Rede, aus der eine Spinne kommt. Also die Spinnen verwachsen sozusagen mit dem Körper dieses Flügchens, das angesprochen wird. Also das ist ein direkter Bezug. Aber hier ist es nicht ganz klar. Ist die Spinne das Böse? Ist die Spinne etwas, wovor man sich fürchtet? Oder ist das etwas, was dieses Flügchen, dieses Du umarmen will? Es gibt ja auch so eine erotische Fantasie, die damit verknüpft ist. Trotzdem würde ich meinen, es ist ein von der Farbe her schon sehr dunkel getönter Text. Also man kann natürlich, wenn man jetzt gute Nerven hat, kann man das auch gut wegstecken. Aber es ist nicht etwas, was einen am Schluss befriedigt oder entzückt zurücklässt. Ich würde nur den Text, dieses Gedicht, dieses große Gedicht in Schutz nehmen wollen vor der Unterstellung, das sei eigentlich ja so ein bisschen eine etwas verdichtete Prosa. Man hat schon auch gehört, es gibt Alliterationen, also Teebeutel, die trocknen, und es gibt Wortspiele, zum Beispiel die Lungen und Lungern. Also es ist schon ganz genau gemacht. Und vor allem, es gibt dann auch so etwas wie einen Aufbruch. Also man kann wieder an das Volkmann-Buch denken, es geht immer in den Wald, nicht nur bei den Deutschen. Wenn aufgebrochen wird, geht es in den Wald. Und auch hier am Anfang übrigens dieses Flügchen, das ist vielleicht wirklich eine Fliege, von der auch keine Flügel hat in diesem einen Ausschnitt, aber es ist vielleicht einfach die Schriftstellerin oder ein schreibender Mensch, denn es heißt, du weißt, das ist in einem Gedicht, dass kein Gedicht das Wasser reinigt, kein Wort den Durst noch löscht, und trotzdem kratzt du deine Zeichen ins Papier, egal wie viele Bäume darin verenden. Also es ist offenbar eine Selbstkritik, und dann gibt es in dem Ausblick, obwohl ja alles natürlich ganz apokalyptisch endet, aber doch, dann heißt es, du drehst deinen Körper den Stimmen zu, gehst Schritt für Schritt tiefer in den Wald. Und dann weiß man nicht, soll man sich jetzt freuen für dieses Flügchen oder ist es im Wald noch schlimmer?
Nein, im Wald ist es nicht schlimmer. Im Zimmer war es schlimmer, würde ich sagen. Die Spinne, das ist ein Symboltier. Man kann die Anspielungen mitlesen, aber man muss sie gar nicht unbedingt mitlesen, weil eigentlich das Bild der Spinne genügt. Aber letztendlich ist es ja das Flügchen, das die Spinne anschaut. Und es geht um dieses Flügchen, das da im Zimmer einfach liegt und erstarrt ist, vielleicht vor Angst. Man weiß nicht, ob vor Angst vor der Spinne oder vor Angst, weil die Bäume nicht mehr wachsen und das Eis schmilzt. Und das dann dieses Flügchen, das Zimmer verlässt, sehe ich schon als einen Akt der Befreiung, auch der Humanität, weil die Autorin ja sehr raffiniert auch die Rolle des Menschen in der Klimakrise reflektiert, die Rolle des Menschen und eben die Zeit. Wir lassen ja die Zeit vergehen. Man könnte es so lesen, das fehlende Handeln, die Realitätsverleugnung, die alles mitschwingt. und dass dann dieses Zimmer verlassen wird und das Flüchten in den Wald geht, sehe ich doch als ein Beharren auf Zukunft und auf dem Menschsein.
Wenn Lyrik, dann ein bisschen mehr Stilanalyse. Daniela Striegel hat das ja schon vorhin ein bisschen betrieben. Also es gibt Wortwiederholungen, fließende Bewegungen, es gibt Zerstückelungen, Alliterationen und so weiter. Wir brauchen zwar kein Proseminar zu machen, aber wenn man genau hinschaut, dann ist das doch, sagen wir mal, nicht nur genau gearbeitet, so war die Formulierung, sondern da zeigt auch eine Lyrikerin ihr poetisches Besteck. Was zeichnet diese Lyrik auf dieser rein formalen Ebene sonst noch aus?
Also ich finde, was ihr gelingt, ist, dass mit einem relativ begrenzten Vokabular sehr viel sagt. Und da sind ganz gewöhnliche Wörter, die eine Rolle spielen, die ins Zentrum gerückt werden. Und es gibt auch so etwas wie einen Refrain, der nicht sehr originell klingt. Man gewöhnt sich an alles. Es wird sogar hinten nachgewiesen, aus welchem Buch sie das hat. Ich finde, das kann man einfach so schreiben, ohne dass man es nachweist. Aber das ist natürlich auch der Punkt, der Vorwurf an dieses Flügchen. Nicht nur, dass es angsterstarrt ist, sondern dass sich an alles gewöhnt, wie wir uns alle an alles gewöhnen, wie wir einfach uns abfinden, wie wir nicht reagieren, sondern uns mit der Situation anfreunden. Und dann gibt es aber ein Wort, das auch sehr oft eingesetzt wird, könnte man zählen, das Wort trotzdem. Insofern würde ich auch Martina Leubli zustimmen, dass es eine, also es hat sowas wie ein Aufbegehren. Es ist nicht am Schluss das totale Einverständnis mit der Selbstauslöschung, sondern das trotzdem sagt aus, dass es geht irgendwie doch noch dagegen, gegen die scheinbare Unausweichlichkeit der Prozesse.
Ein wichtiges Thema scheint mir ja auch die gedehnte Zeit zu sein in diesem Band. Ich habe mich nämlich während der Lektüre gefragt, wie lange dauert diese Spinnenannäherung überhaupt? Am Ende hat man ja das Gefühl, es kommt nahezu zu einer Verschmelzung, auch das haben wir schon gesprochen. Geht das jetzt über Tage, über Wochen? Ist da nahezu eine Dekade mit gemeint? Ist das vielleicht so das versteckte Thema in diesem Band, also die gedehnte Zeit?
Würde ich schon sagen, nicht als Thema, aber doch als eine Empfindung oder als ein Verlust von Realitätsbezug vielleicht. Dieses Flügchen träumt ja auch und dieser Gang in den Wald ist ja auch ein Traum, das darf man nicht ganz vergessen. Denn der letzte Satz des Buches heißt bleib, bleib hier. Der heißt gerade nicht geh in den Wald, sondern bleib und tu vielleicht dann hier was. Das wissen wir auch nicht so genau, ob es jetzt besser ist zu bleiben oder in den Wald zu gehen. Mir kam es vor, so als ob beschrieben wird eine Metamorphose, ein innerer Prozess dieser Figur. Zweige sprießen aus seinem Haar, heißt es auch einmal. Also da wird sie fast zu so einer Art Daphne. Oder die Spinnenbeine, die dann aus ihr hervorbrechen. Also so, dass man nicht weiß, ist es jetzt ein vegetatives Wesen oder ist es ein Insekt oder worum geht es. Aber es ist eine Verwandlung in etwas, von dem wir nicht erfahren dürfen, wohin es führt. Und das ist auch meine Unzufriedenheit eigentlich mit diesem Buch. Also, dass es so unklar bleibt. Natürlich ist es Lyrik und es ist kein politischer Essay. Aber es spielt doch mit politischen Themen. Meine Frage ist dann am Ende, ja, warum eigentlich? Also, was möchte die Autorin uns damit sagen? Und ich weiß darauf überhaupt gar keine Antwort.
Was die Zeit angeht, für mich beim Lesen war das ein sehr spannungsvolles Erlebnis, diese Widersprüchlichkeit oder auch Ungleichzeitigkeit zu erfahren. Es gibt ja eben den Stillstand, das Liegen, und es gibt die Zukunft, die wegzuschmelzen droht, zusammen mit dem Eis. Das geht dann irgendwie ganz schnell. Und für mich ist schon eine der großen Fragen, gibt es eine Zukunft? Und dann in der Mitte des Langgedichts gibt es auch so einen Moment, wo die Zeit sozusagen wie in die Gegenwart kommt und sich dann wieder öffnet. Und für mich ist dieses Moment des Öffnens, sei das jetzt der Gang in den Wald oder sei das auch in den Veränderungen der Beziehungen zur Spinne, dieses Moment des Öffnens ist für mich das Entscheidende, dass da eben sprachlich nachgebildet wird. Und es ist ja auch ein sehr offener Text, das sind ganz einfache, kurze Wörter, die sich dann in verschiedenen Motiven immer wieder neu weben, eben wirklich so ganz leicht und fein wie ein Spinnennetz. Und auch das, genau diese Offenheit. Ich würde jetzt da nicht mehr verlangen von der Lyrikerin als das, was sie uns gibt.
Der Gedichtband Die Spinne, übrigens kleingeschrieben, von Eva-Maria Leuenberger, erschienen im Droschel Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank.